ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Sandkorn?
Olbrich.
Kollege Olbrich.
Haben Sie schon was für mich?
War klar.
Irgendwas?
Nein.
Haben Sie Verdächtige?
Ja, selbstverständlich haben wir Verdächtige im Auge.
Können Sie mir...
Nein, heute nicht.
Morgen ist Samstag.
Ich weiß, dass das die Wochenendausgaben sind, Kollege Olbrich.
Die Medienleute steigen mir aufs Dach, ein toter Stadtrat.
Ja, dann müssen Sie Ihre Medienleute bis Montag vertrösten. Wir lassen uns nicht hetzen. Auch nicht bei einem toten Stadtrat.
Ja.
Ja.
Okay.
Danke.
Einen schönen Tag Ihnen.
Ihnen auch.
Was ist los, Chefin?
Ja, die Nachricht vom Tod des Stadtrats ist natürlich längst im Umlauf. Morgen also die üblichen Schlagzeilen. Was bedeutet, ich werde morgen Mittag eine Pressekonferenz einberufen und irgendwelche allgemeinen Dinge erzählen. Außer, meine Ermittlerinnen fallen noch mehr vom Glauben ab.
Na also, wir fallen doch nicht vom Glauben ab.
Ja, was soll das überhaupt heißen, ne?
Zwei gestandene Kommissarinnen kapitulieren vor einem Pfarrer, der möglicherweise zu einem Mordverdächtigen wurde. Macht ihr gerade eine spirituelle Krise durch, ihr zwei?
Also, Chefin!
Habt ihr Angst? Habt ihr Angst, in der Hölle zu landen, wenn ihr einen Priester ins Kreuzverhör nehmt?
Das ist doch ein Schmarrn, Anja.
Kein Schmarrn, Kollege Nasri, sondern Irrsinn. Ihr fahrt extra zu dem Mann hin und dann, was? Kommt ihr mit leeren Händen zurück? Hat der Mann euch mit einem Bann belegt?
Liebe minus null. Von Friedrich Arni. Zweiter Teil.
Was soll das, Luis? Ich höre nicht hin, wenn du heulst. Ich habe dir gesagt, hau nicht einfach drauf auf den Ball, sondern spiel vernünftig. Und wenn du das nicht tust, dann nehme ich dir den Schläger weg und wir hören sofort auf zu spielen.
Nein, du hast gesagt, wir spielen eine halbe Stunde, nicht nur 5 Minuten. Gib mir den Federballschläger wieder, das ist meiner.
Den hab ich dir gekauft.
Aber jetzt hast du mir ihn weggenommen. Gib mir ihn wieder.
Nein.
Ich rufe Mama an und sag ihr alles, dass du mir erst was schenkst und dann wieder wegnimmst.
Du musst lernen, das zu tun, was ich dir sage, Luis.
Nein.
Ich gehe jetzt wieder ins Haus. Wenn du im Hof bleiben willst, von mir aus.
Bleib da, Anne, bitte.
Nein.
Aufwachen!
Deine Mama, die schenkt dir gar nichts, nicht mal Zeit. Hörst du, Luis?
Mach auf!
Sie lässt dich dauernd
Anne.
Allein, aber ich nicht.
Anne!
Zum Glück sind Sie jetzt erst gekommen und nicht eine halbe Stunde früher. Hätte ich keine Zeit gehabt für Sie. So eine Vernissage ist am Anfang immer die Hölle. Alle wollen so schnell wie möglich was zu trinken oder ans Buffet. Meine, das ist normal. Da müssen Sie als Caterer voll konzentriert sein. Aber Sie haben gesagt, Sie kommen wegen Gerhard Roberts?
Wegen ihm und auch wegen Pfarrer Seitz.
Geht's um unsere Fußballmannschaft?
Indirekt. Gerhard Roberts ist heute Morgen tot aufgefunden worden.
Bitte. Was? Gestern noch? Nein, vorgestern, da haben wir doch noch telefoniert. Was ist denn passiert?
Wir ermitteln wegen einer Gewalttat.
Er ist umgebracht worden?
War das Gespräch vorgestern Ihr letztes mit Roberts?
Ja. Ja. Wie ist er denn umgebracht worden?
Durch einen sehr heftigen Schlag. Ja, bei allem Respekt vor dem Toten. Gerhard Roberts hatte offensichtlich viele Widersacher, wie wir inzwischen erfahren haben.
Ich fürchte, das stimmt.
Wie war Ihr Verhältnis zu Roberts?
Gut. Gut.
Gut oder gut?
Gut, würde ich sagen. Also eindeutig gut.
Chef?
Ja?
Entschuldige, wir brauchen dringend noch Gläser und Servietten auch von den schönen blauen mit den Leuchttürmen, die alle so mögen.
Dann müsst ihr zwischendurch eben abspülen, Hanna. Die Servietten liegen draußen im Wagen.
Alles klar.
Warte mal, sind inzwischen mehr Gäste da als erwartet?
Ach, die kann man nicht zählen.
Abspülen bitte, Hanna. Und weiter servieren, egal wie eng es ist.
Hauptsache, es kostet nichts.
Vernissage.
Entschuldigen Sie bitte, die Hanna gehört zum festen Stamm. Immer noch. Es ist eben nicht einfach zurzeit. Der Markt, die Konkurrenz ist groß. Und die Leute sparen. Besonders beim Catering. Oh mein Gott. Ich meine, es ist ja schrecklich, dass man Tipke hat. Wie geht's denn der Linda und dem Elias?
Ach, Sie kennen die Familie?
Ja, hauptsächlich den Gerhard. Aber wir haben schon mal einen Wein zusammen getrunken. Die Linda, der Gerhard und ich.
Gab es Probleme in der Ehe?
In welcher nicht? Der Gerhard hatte schon auch so Eigenschaften, die vielleicht in einer Ehe eher störend sein.
Ja, er ging zur Prostituierten.
Und seine Frau wusste davon.
Ja.
Herr Bechtold, das ist eine Mordermittlung. Und jetzt raus mit der Wahrheit.
Linda hat mich angerufen vor ein paar Wochen. Sie sagte, sie überlege, sich scheiden zu lassen. Sie machte Andeutungen gegenüber Gerhard und da muss er ausgerastet sein. Scheidung kam für ihn nicht in Frage. Er hat getobt, als Linda davon anfing, sagte sie mir zumindest am Telefon. Aber halten Sie es für möglich, dass seine Frau was mit seinem Tod zu tun hat? Nein. Das ist doch unmöglich. Aber Sie haben auch Stefan erwähnt. Stefan Seitz, den Pfarrer. Was hat er denn damit zu tun?
Sind das Ihre alten Fußballschuhe an der Wand?
Nein. Nein, Herr Frank, die haben zwei Buben aus Syrien gehört, die vorübergehend hier im Pfarrhaus gewohnt haben. Der eine war ein fantastischer Torwart, der andere ein echter Mittelstürmer. Ja, wo findet man die heutzutage noch?
Danke nochmal, dass Sie sich nach der Abendmesse noch die Zeit nehmen, Herr Pfarrer.
Ich war einfach neugierig. Sie sagten, Sie haben der Ehefrau des ermordeten Stadtrats die Todesnachricht überbracht und würden solche Besuche öfter auf sich nehmen. Das ist höchst ungewöhnlich.
Auch Sie besuchen Hinterbliebene und versuchen, Trost zu spenden.
Das tue ich, aber Sie sind noch vor mir da, in der schlimmsten aller Stunden.
Werden Sie die Witwe Roberts auch aufsuchen?
Ich denke nicht. Die Familie lebt in Harlaching, das ist nicht meine Gemeinde. Zählt nicht zu meinen Aufgaben.
Aber Sie kannten Herrn Roberts gut. Sie haben mit ihm Fußball gespielt. Sie hatten die ein oder andere Auseinandersetzung mit ihm. Hatten Sie Streit?
Verstehe. Ihre Kolleginnen haben Sie geschickt, um mich auszuhorchen. Das hätte ich mir denken können.
Meine Kolleginnen haben mich gefragt, ob es mich interessieren würde, mit einem Priester über meine spezielle Aufgabe zu sprechen, die ich seit Jahren auf mich nehme. Und ich sagte ja und habe sie angerufen und sie haben mir erlaubt zu kommen.
Nehmen Sie unser Gespräch heimlich auf?
Selbstverständlich nicht. Wenn Sie mir etwas sagen wollen, das unter uns bleiben soll, dann bleibt es das auch.
Herr Frank, Sie lügen. Sie lügen mir ungeniert ins Gesicht. Ja, ich muss Sie bitten zu gehen. Ich gebe zu, ich misstraue Ihnen. Ich sollte es nicht tun, aber ich kann nicht anders.
Was war das?
Stefan! Stefan?
Entschuldigung, Stefan. Ich habe so einen gruseligen Albtraum gehabt. Entschuldige bitte.
Guten Abend.
Hallo.
Das ist Georgi. Er ist mein Gast. Was werden Sie jetzt tun, Herr Frank?
Herr Bechtold, Roberts hat Pfarrer Seitz bedroht. Wissen Sie, weshalb?
Nein, nicht genau.
Na, ungenau reicht fürs Erste.
Also Stefan Seitz wird behauptet, hat Beziehungen zu Männern. Jungen Männern.
Ja, das ist doch schon recht genau. Und weiter?
Angeblich hat zumindest Roberts behauptet, sucht Pfarrer Seitz gelegentlich nach jungen Männern auf der Straße.
Sex gegen Geld?
Ja, also ich glaube das eher nicht. Mein Gott, wir spielen Fußball. Wir trinken hinter ein Glas zusammen. Wir horchen uns nicht gegenseitig aus. Aber ich meine, beim Fußball, da konnte der fromme Stefan schon ganz schön hinlangen. Also wenn es darum geht, einen Gegner zu stoppen, da kommt schon mal die Blutgrätsche zum Einsatz.
Der Pfarrer kann sich wehren, wenn es drauf ankommt.
Als direkten Gegenspieler wollen Sie den nicht haben, das schwöre ich Ihnen.
Naja, ich meine, es ist ja nur Fußball.
Es klingt nach einem, der sich nichts bieten lässt.
Hi, Micha.
Hi, Anne.
Hallo.
Das ist ja eine Überraschung. Frau Odoki, Frau Nasri, das ist meine Lebensgefährtin, Frau Jeremis. Anne Jeremis.
Hallo.
Hallo.
Das sind zwei Kommissarinnen. Du, der Gerhard ist tot. Er ist ermordet worden.
Er ist ermordet worden?
Ja.
Kannten Sie Gerhard Roberts persönlich?
Flüchtig. Wann ist das passiert?
Das wissen wir noch nicht. Haben Sie Herrn Roberts in jüngster Zeit gesehen oder gesprochen?
Lange her. Ja, mal an der Isar. Wir haben den Herren beim Fußball zugeschaut. Weißt du noch, Micha? Ich muss wieder los. Louis wartet. Magst du später zu mir kommen und wir reden über deinen Freund?
Ja, ich ruf dich an.
Tschüss. Wiedersehen.
Tschüss.
Wiedersehen.
Die Anne ist Comiczeichnerin. Sie hat den Rayman erfunden. Einen, der alles sieht. Eine richtige Kultfigur. Also für Leute, die sich in dem Metier auskennen. Mein Sohn Louis zum Beispiel ist ein Riesenfan. Aber entschuldigen Sie, ich muss jetzt zurück zu meinen Leuten.
Hat Herr Roberts mit Ihnen in letzter Zeit über die sexuellen Gewohnheiten des Pfarrers gesprochen? Machte er irgendwelche Andeutungen, dass er gewisse Maßnahmen ergreifen möchte?
Nein, da kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube aber nicht, dass er locker gelassen hat in der Sache.
Roberts hat den Pfarrer weiter unter Druck gesetzt.
Ja, ja, davon würde ich ausgehen. Aber entschuldigen Sie, ich muss wieder. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an.
Danke für Ihre Zeit, Herr Bechtold.
Ja?
Entschuldige bitte, dass ich dich noch mal störe, Micha.
Ist was passiert?
Nein. Du, ich wollte nur fragen, hast du den Kommissarin von Roberts Ehefrau erzählt? Ja, genau.
Nein. Wieso?
Ja, du hast mir doch gesagt, der Gerhard hätte sich neulich bei dir bitter beklagt, dass seine Frau ihn stalkt.
Ach,
ja, doch, weil sie seine Weibergeschichten rausgefunden hat. Du, vielleicht wäre das wichtig für die Polizei.
Nein, ich habe nichts erzählt. Ich finde, das soll sie selber rausfinden, falls es wichtig ist. Anne, ich schwärze doch die Frau nicht an. Sie hat gerade ihren Mann verloren.
Ja, hast du recht. Entschuldige, dass ich mich eingemischt habe.
Alles gut. Ich überleg's mir, ja? Ich kann die Kommissarin ja immer noch anrufen und informieren.
Ja, wie du möchtest. Bis später vielleicht.
Ja, aber du, ich hab dich gar nicht gefragt. Wie war's denn heute Nachmittag mit Louis?
Fröhlich. Super drauf.
Ja?
Mhm.
Ja. Gut. Dann bis später.
Ja.
Hey, Anne. Was gibt's denn noch so spät?
Ganz kurz, Natascha. Hast du mitgekriegt, dass dieser Stadtrat Roberts tot ist?
Ja, hab's im Radio gehört. Die haben gesagt, der sei Opfer eines Verbrechens geworden. Was bedeutet das?
Weiß ich nicht, aber die Polizei war schon bei Michael. Er war doch befreundet mit dem Mann. Und die Ehefrau dazu.
Michaels Ehefrau? Was hat die denn damit zu tun?
Nein, nicht die Viola. Die andere, die Frau von dem Roberts. Die hat ihn gestalkt. Die wusste von seinen Affären und den Prostituierten, zu denen er immer gegangen ist.
Woher weißt du das denn?
Hat mir Michael erzählt. Aber weil du die Viola erwähnt hast, Michas Ex, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Roberts auch kannte. Näher kannte. Verstehst du, Natascha?
Anne, du hast mal wieder viel zu viel Fantasie.
Nein, keine Fantasie. Ich habe ein Telefonat mitgekriegt, als Viola Micha besucht hat. Und ich mit Louis Hausaufgaben gemacht habe. Sie hat im Flur telefoniert. Ich war in der Küche, was sie nicht gewusst hat. Sie hat seinen Namen genannt, Gerhard. Und sie war stinksauer, weil, na, das Übliche. Er hatte mal wieder keine Zeit und er hat sie wohl auch beleidigt.
Hast du mit Micha darüber gesprochen?
Nein, was denkst du? Die kann machen, was sie will. Ich belaste Micha doch nicht mit solchem Mist. Aber jetzt mache ich mir natürlich schon meine Gedanken.
Sprich mit der Polizei.
Meinst du?
Wenn du sie für verdächtig hältst...
Ja, ist eine ernste Sache, so eine Anschuldigung.
Naja, es geht um Mord, oder nicht?
Wir wussten, wie das Opfer gestorben war. Zertrümmerung des Kehlkopfs, Tod durch Ersticken. Wir kannten die ungefähre Todeszeit, zwischen 10 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Und wir hatten einige Personen, die als Täter bzw. als Täterin in Frage kommen könnten. Was wir nicht hatten, waren ein beweisbares Tatmotiv und eine brauchbare Indizienkette zur Vorbereitung und Durchführung der Tat. Mein Kollege Dennis Kalk arbeitete sich an der Auswertung der Funkzellenabfrage ab und Jennifer Odoki und ich warteten ungeduldig auf die Rückkehr meines ehemaligen Chefs aus dem Pfarrhaus St. Adelheid.
Herein!
Guten Abend, Jennifer.
Hallo, Jakob.
Guten Abend, Lieblingshalbsyrerin.
Guten Abend, Jakob.
Pfarrer Seitz lebt mit einem 17-jährigen jungen Mann zusammen.
Ah, dann hat er uns also scheinheilig angelogen. Uns hat er nämlich erzählt, er wohnt sonst niemand.
Georgi Petrov, in München geboren. Eltern und Großeltern stammten aus Bulgarien. Die Eltern, er Koch in der Grünen Laube in Großadern, sie früher Bedienung, dann Umschulung auf Altenpflegerin, sehr engagiert in der Gemeinde St. Adelheid. Die Großeltern führten nach ihrem Weggang aus der Heimat ein bulgarisches Restaurant in Sendling, das einzige seiner Art in München. Alle vier, Großeltern und Eltern, beschlossen vor einem Jahr, zum ersten Mal nach Jahrzehnten wieder ihre Heimatstadt zu besuchen, Varna, das liegt am Schwarzen Meer. Sie fuhren los im Auto, morgens gegen vier. An einer Kreuzung am Mittleren Ring raste ein betrunkener Autofahrer in den Wagen der Familie. Keine Überlebenden, bis auf den Unfallverursacher.
Georgi saß nicht im Wagen.
Er hatte keine Lust mitzufahren.
Geht er noch zur Schule?
Er brach die Realschule vorzeitig ab, danach Jobs diverser Art.
Und jetzt wohnt er im Pfarrhaus.
Der Pfarrer hat ein Verhältnis mit einem Minderjährigen im eigenen Pfarrhaus vor den Augen der Gemeindemitglieder.
Ja, Jennifer. Man weiß Bescheid. Pfarrer Seitz nahm den jungen Mann nach dem tragischen und plötzlichen Tod seiner gesamten Familie in seine Obhut. Aus Nächstenliebe, wie es allgemein heißt. Und weil, wie gesagt, die Mutter war eine engagierte Helferin innerhalb der Gemeinde, Betreuung alter Menschen und dergleichen.
Wie heißt der Junge nochmal?
Georgi Petrov.
Was ist dein Eindruck, Jakob? Ist es platonische Nächstenliebe oder eher körperliche Nächstenliebe?
Wir wissen, dass Seitz die Nähe zu Männern sucht oder gesucht hat. Auch zu Männern von der Straße.
Treffer. Petrov Georgi, Festnahme wegen des Verdachts nach § 243 schwerer Diebstahl. Aber das Opfer hat erst Anzeige erstattet, dann die Anzeige zurückgenommen. Petrov bestritt den Geschlechtsverkehr, der Mann in dem Hotel dann auch. Ja, das war's. Ah, hier ist noch ein weiterer Eintrag. In Gewahrsam genommen wegen Trunkenheit und der Weigerung, einem Platzverweis nachzukommen. Schützenstraße.
Bahnhofsviertel.
Sieht aus, als beherberge der Pfarrer einen minderjährigen Sexarbeiter.
Der Junge wirkte keineswegs verwahrlost oder schmuddelig. Eher ein wenig verschüchtert.
Hat der Pfarrer ihn dir freiwillig vorgestellt?
Nein, der Junge kam völlig verschlafen ins Wohnzimmer, weil er einen Albtraum hatte und verängstigt war. Er hatte keine Ahnung, dass ein Gast im Haus war.
Also haben deine tragischen Botengänge auch in diesem Fall doch zu was geführt. Ich wusste es, Jakob.
Zumindest habe ich Seitz dazu gebracht, über sein möglicherweise notwendiges Alibi zu sprechen.
Ja?
Ja. Er behauptete, er wäre an dem Abend und in der Nacht zu Hause gewesen. Georgi hat es bestätigt. Inbrünstig.
Inbrünstig?
Ja, sagt er. Der Stefan war da, die ganze Nacht, hundertprozentig.
Und der Stadtrat Roberts wusste von all dem. Von den Vorgängen und Hintergründen, von den Neigungen des Pfarrers. Ja, vermutlich auch von den Festnahmen des Jungen. Schließlich hat der Roberts ja beste Kontakte zur Polizei.
Die beiden haben sich Roberts Drohungen garantiert nicht länger gefallen lassen wollen.
Was denkst du, Jakob?
Weiß nicht. Vielleicht müsst ihr die Funkzellenabfrage erweitern.
Ui, einen Priester abhören hatten wir noch nie.
Okay. Ich sag der Chefin Bescheid, dass sie den Antrag nach heute Abend rausschicken soll. Und dann können wir morgen in der Früh gleich loslegen.
Keine Chance, Kollegen. Der Staatsanwalt lehnt die Überwachung der Pfarrei St. Adelheid aufgrund fehlender, fundierter Beweise ab.
Och, wir könnten den Richter direkt fragen.
Ja, das könnten wir, bringt aber nichts. Dennis, was hast du denn an diesem sonnigen Samstagmorgen zu bieten?
Also, von den uns bisher bekannten Personen im Umfeld des Opfers hielten sich nur zwei funkzellentechnisch nachweislich in der Nähe des Tatorts auf.
Der Barbesitzer Hanno Graf?
Richtig, Jennifer. Und die Ehefrau des Opfers.
Linda Roberts. Guten Morgen, Frau Roberts, meine Kollegin Jennifer Odoki.
Guten Morgen.
Morgen. Ja, wie wir schon angekündigt haben, würden wir gern mit Ihrem Sohn sprechen. Das könnte für unsere Ermittlungen wichtig sein.
Das glaube ich keineswegs, Frau Nasri. Es ist Samstag. Ich habe kaum geschlafen. Mein Sohn auch nicht. Leute rufen mich an, die die Nachricht in der Zeitung gelesen haben. Wir möchten einfach nur allein sein, Frau Nasri.
Ja, das geht leider nicht. Wir müssen mit Ihrem Sohn sprechen und auch mit Ihnen.
Mit mir? Schon wieder?
Ganz schön Krach für einen Samstag.
Die Stadtbibliothek wird saniert. Mein Mann hat das initiiert.
Sie trug ein schwarzes, knielanges Kleid und hatte ihre blonden Haare am Hinterkopf verknotet.
Können wir reingehen, Frau Roberts?
Ungern. Sehr ungern.
Das verlieh ihrem schmalen Gesicht Strenge und eine Art von Härte, die mir schon in der Gerichtsmedizin aufgefallen war, wo sie zunächst weich und verletzlich wirkte und dann von einem Moment zum anderen abweisend und schroff reagierte. Jetzt im kühlen Wohnzimmer in der unerwünschten Anwesenheit von Jennifer und mir strahlte sie nichts als trotzige Zurückweisung, beinahe Verachtung aus. Unweigerlich stellte ich mir eine Szene vor, in der sie ihrem Mann gegenüberstand, spät am Abend vielleicht, und ihn nur ansah, ohne eine einzige Frage zu stellen. Sie durchschaute seine Erklärungen als professionelle Lügen. Sie verlachte innerlich sein stolzes Gehabe, seine scheinbar unerschütterliche Selbstliebe. Sie verschränkte, wie jetzt, die Arme und hob ihr Kinn. Und ihre Blicke offenbarten ein eindeutiges Urteil. Und ihr Mann, Gerhard Roberts, begriff genau, was in ihr vorging. Und wir haben es auch begriffen. Unser bloßes Auftauchen beleidigte diese Frau.
Sie haben mir gar nichts zu sagen, Sie beide. Sie nicht und Sie auch nicht.
Und jedes Wort, das ihr Mann gesprochen hatte, war für sie im Lauf der Zeit zu verbalem Abfall geworden, den sie in ihrem Schweigen entsorgte.
Ich bin Jennifer Odoki, Kommissarin bei der Kripo. Danke, dass ich mit dir sprechen darf, Elias.
Mhm.
Es tut mir sehr leid, was mit deinem Vater passiert ist. Das ist schrecklich.
Mhm.
Die bunten Bilder an der Wand, die gefallen mir. Hast du die gemalt?
Mhm.
Du bist begabt.
Danke.
Elias, hast du in der letzten Woche, Montag oder Dienstag oder am Wochenende davor mit deinem Vater gesprochen? Also, ich meine, ihr zwei allein unter vier Augen über irgendetwas Wichtiges?
Nö.
Haben sich deine Eltern gestritten?
Schon.
Öfter, sodass du es gehört hast?
Mhm.
Anfang der Woche auch?
Kann sein.
Weißt du noch, was du am Mittwoch gemacht hast, vor 4 Tagen?
Da war ich krank.
Was hast du gehabt?
Kopfweh. Das habe ich manchmal, dann kann ich nicht aufstehen.
Das ist ja furchtbar. Du warst am Mittwoch also nicht in der Schule?
Nö.
Du warst den ganzen Tag daheim, auch abends, oder?
Klar.
War deine Mutter abends auch daheim?
Nö.
Dein Vater war auch nicht da. Sie haben dich allein gelassen, obwohl du krank warst?
Mama war in der Schule, Elternsprechtag.
Ach, am Abend?
Ja.
Wann ist sie weggegangen?
So 7.
Und zurückgekommen?
Weiß nicht, bin eingeschlafen, endlich.
Und am nächsten Tag warst du wieder in der Schule?
Mhm. Wollen Sie ein Bild kaufen?
Ihre Kollegin verhört meinen Sohn gegen meinen Willen. Glauben Sie, Dr. Bachus, der Polizeipräsident, billigt solche Methoden?
Elias wird nicht verhört, sondern befragt.
Ohne mein Beisein.
Sie haben zugestimmt.
Weil Sie mich überrumpelt haben.
Keine Andeutungen, Frau Roberts, keine Bemerkungen, nichts. Mittwochmorgen, als Ihr Mann aus dem Haus ging.
Nein, verflucht. Hören Sie auf, ständig dieselben Fragen zu stellen.
Ich habe gerade mit dem Schulleiter Janke gesprochen.
Okay.
Er sagt, am Mittwoch fand kein Elternabend statt.
Ja.
Sie war wohl woanders.
Danke, Jennifer. Am Mittwochabend waren Sie also zu Hause.
Ja, war ich.
Und Ihr Sohn ebenfalls.
Er war krank an dem Tag. Ja, wir waren hier.
Er sagt, Sie mussten abends zum Elternsprechtag.
Richtig.
Ja, daran habe ich einfach nicht mehr gedacht. Elias hat recht, natürlich, ja.
Meine Kollegin Odoki hat gerade mit Herrn Janka gesprochen,
dem Schulleiter.
Ja, er sagt, am Mittwoch fand kein Elternabend statt. Er ist sich sicher, er wäre ja sonst dabei gewesen. Aha. Vielleicht haben sie sich im Tag geirrt, Frau Roberts. Sie waren am Mittwochabend weder hier im Haus noch in der Schule. Sie waren an der Isar, Nähe Flaucher. Und sie hatten ihr Handy dabei und deswegen wissen wir das. Was wollten sie dort und wieso lügen sie uns an?
So, Sie gehen jetzt bitte.
Die Umstände sind schlimm, ja. Aber angesichts ihres Verhaltens bleibt uns keine Wahl, als sie mit ins Kommissariat zu nehmen, um dort eine offizielle Vernehmung durchzuführen.
Hey, komm rein! Du wegen Marco, das habe ich nur so gesagt, das war nicht so gemeint. Stefan!
Hallo.
Wer sind Sie?
Mein Name ist Dennis Kalk. Ich bin von der Polizei.
Raus hier!
Ganz ruhig. Ich habe gesehen, dass Ihr Freund, der Pfarrer, rüber in die Kirche gegangen ist. Und da dachte ich, ist eine gute Gelegenheit, um mit Ihnen zu sprechen, Georgi.
Sie wollen mit mir sprechen?
Ja.
Mit mir als Polizist wollen Sie mit mir sprechen?
Ja.
Super.
Hey. Nein. Scheiße! Herr Pfarrer? Hallo?
Was gibt's denn so Dringendes? Grüß Gott.
Grüß Gott. Kalk, Mordkommission. Meine Kolleginnen waren schon bei Ihnen.
Und der Ex-Kollege auch. Sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen passiert?
Georgi Petrov ist abgehauen, als ich mit ihm sprechen wollte. Er hat mich niedergeschlagen.
Das glaube ich nicht.
Sie kommen mit ins Kommissariat. Um nach Petrov lassen wir fahren.
Ich habe jetzt keine Zeit.
Herr Pfarrer, mitkommen oder mitgenommen werden? Was ist Ihnen lieber?
Es ist Zeit zu sprechen, Frau Roberts. Am Ende ist immer die Frau die Schuldige. Weil sie hat ja mitgespielt, jahrelang. Das kennen Sie doch bestimmt aus Ihrem Beruf. Die duldenden Frauen. Wie schwer ist es, einen Mann wie Gerhard zu durchschauen? Seine Tricks, seine Rituale, seine Zockerei. Ah, es ist lächerlich leicht.
Und was meinen Sie mit Zockerei? War er ein Spieler?
Solche sind immer Spieler. Mit Karten, mit Würfeln, mit Menschen, ganz gleich. Seine Kollegen haben versucht mitzuhalten. Aber er war cleverer, ausgepuffter. Eines Nachts, da kam er nach Hause, blutend, Wunden am Kopf, vorne, hinten, Schlägerei, eindeutig. Was sagt er? Er ist gestürzt, im Dunkeln, im Innenhof des Rathauses. Da werden angeblich Fenster erneuert, da stehen Gerätschaften und er hat nicht aufgepasst. Ah, er sah beschissen aus.
Was haben Sie vermutet?
Das Übliche. Glauben Sie, ich habe seine Telefone nicht überprüft, seine zwei Handys? Und ich wusste immer, dass er noch ein drittes besitzt, aber die beiden anderen haben mir schon genügt. Hab mir ein paar Nummern notiert und dann der angerufen. Die eine gehörte zu einer Bar, Lucy Bar. Bin hingefahren. Hab mir die angeschaut, alles klar. Der Besitzer kam zufällig vorbei. Ich habe mich blöd gestellt. Ich sagte, ich wäre an einem Job interessiert. Mir wäre gekündigt worden. Ich suche nach neuen Herausforderungen. Ah, seinen Namen, den weiß ich nicht mehr.
Hanno Graf.
Ja, Sie kennen ihn natürlich. Er hat mich sofort eingeladen. Hat mir Sekt spendiert, nicht mal Champagner. Hat mich ausgehorcht. Und dann kam eine Angestellte vorbei. Ja, den Namen, den weiß ich noch. Das war Kim.
Kim Hagen.
Ja, genau. Ja, das ist nett da drin. Also ist gar nicht mal schmuddelig.
Und okay. Mittwochabend. Statt auf dem Elternsprechtag. Waren Sie wo?
So viele Tricks. Und immer Sitzungen und Besprechungen am Abend. Private Kontakte müssen gepflegt werden. In den letzten Wochen praktisch jeden Abend. Die halbe Nacht. Immer im Dienst des Volkes. Hab seine Sekretärin angerufen, Britta. Die kenne ich seit 20 Jahren. Nächstes Jahr geht sie in Rente. Ja, die hält eisern zu ihrem Chef. Aber zu mir auch, also wenn es drauf ankommt. Für den Abend hatten Gerhard und ich einen privaten Termin geplant. Wir wollten reden. Ich wollte ihm klar machen, dass ich mich scheiden lassen will, endgültig.
was ihr Mann strikt verweigert hat.
Hat Ihnen das Bechtold erzählt? Na, zudem hatte mein Mann in letzter Zeit ein besonders enges Verhältnis. Keine Ahnung, was die beiden ständig zu mauscheln hatten.
Ihr Mann hat die Aussprache mit Ihnen abgesagt.
Hat er angeblich einen wichtigeren Termin in der U-Bahn-Straße schon mal gehört? Um 19 Uhr muss er dort sein, sagt Britta. Dienstlich sei das nicht, soweit sie wisse. Alles klar. Ich fahr hin, warte auf ihn. Die Straße ist ja nicht lang. Er kommt. Sein Auto hat er in der Schäftlandstraße um die Ecke abgestellt, wie ich wenig später gesehen habe. Und er geht in ein bestimmtes Haus. Mir ist klar, dass da kein politisches Event stattfindet. Höchstens ein Event für einen bestimmten Körperteil von ihm.
Haben Sie auf Ihren Mann gewartet, bis er wieder rauskam?
Sie denken, ich habe gewartet und ihn dann umgebracht?
Der Barbesitzer Hanno Graf hatte uns also angelogen. Zumindest hatte er nicht die ganze Wahrheit erzählt.
Ja, vielleicht hätte ich das sogar fertiggebracht.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte er seine Freundin Irina nicht bloß aus Lust und Tollerei besucht, sondern um sich nach dem Verhalten von Gerhard Roberts zu erkundigen, den er vor nicht allzu langer Zeit aus seinem Lokal geworfen hatte.
Wie einmal einen Menschen wirklich geliebt hat?
Graf war immer noch wütend auf den Stadtrat, weil der seine Barfrau Kim mies behandelt hatte. Aber auf Roberts Geld wollte er trotzdem nicht verzichten. Den Daten der Funkzellenabfrage nach befand Linda Robert sich am Mittwochabend lediglich bis kurz vor 22 Uhr im fraglichen Gebiet rund um die Schäftlandstraße. Eine knappe halbe Stunde später war ihr Handy wieder in Harlaching eingeloggt, wo sie wohnt. Zu kurz der Zeitraum, um ihrem Mann zu folgen und zu ermorden. Trotzdem, wenn sie bis 22 Uhr vor Ort war, muss sie gesehen haben, wie ihr Mann aus dem Haus kam. Und dann?
Anja Sankorn, Kommissariat 101, mit wem spreche ich?
Meinen Namen möchte ich nicht sagen. Es geht um den toten Stadtrat, Gerhard Roberts.
Sie rufen mit unterdrückter Nummer an.
Ich weiß, mit wem er großen Streit hatte und ich weiß auch, warum.
Ja, das ist vorbildlich, dass Sie uns anrufen und helfen wollen, aber anonym geht das nicht. Könnten Sie ins Kommissariat kommen?
Ich möchte wirklich niemanden anschwärzen. Ich finde es nur wichtig, dass Sie erfahren, wer etwas damit zu tun haben könnte.
Okay, und wer? Also wen meinen Sie?
Die Frau heißt Viola Bechtold. Sie hat ein Verhältnis mit dem Stadtrat gehabt. Und der hat sie abserviert, immer wieder. Sie war so wütend.
Woher wissen Sie das?
Ich war mal dabei, unabsichtlich. Ich habe das mitbekommen, am Telefon.
Sie waren in der Nähe bei dem Telefonat?
Mehr möchte ich nicht sagen. Viola Bechtold.
Ja?
Hallo, Chefin.
Hallo, Dennis.
Ist alles gut?
Da rief gerade eine Frau an, die eine andere Frau beschuldigt, in den Mordfall Roberts verwickelt zu sein. Viola Bechtold.
Bechtold? Der Name steht auf einer unserer Listen. Ein Bekannter vom Ermordeten, einer der Fußballspieler.
Ach sicher, ja, der Name kam mir auch sofort bekannt vor. Wie siehst du denn aus, Dennis? Du bist ja ganz bleich. Hat das eine Beule auf deiner Stirn? Was ist denn passiert?
Das erzähle ich dir gleich. Der Pfarrer Seitz wartet im Vernehmungsraum. Und Farisa hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Sie und Jennifer müssen den Barbesitzer Graf nochmal vernehmen.
Aha. Und was ist mit dem Jungen, dem Freund des Pfarrers? Nach dem Stand der Dinge brauchen wir den auch hier.
Das ist ja das Problem, Chefin.
Danke für den Kaffee. Gut. Sie haben gesehen, wie ihr Mann in das Haus in der Urbanstraße ging. Dann machten sie Kehrt und fuhr nach Hause. Richtig?
Nicht gleich.
Sondern?
Ich habe im Auto gewartet.
Wie lange?
Wie lange? Eine Stunde. Wie lange braucht man, um... Eine Stunde ist ziemlich lang. Naja, die beiden haben wahrscheinlich noch geredet. Vielleicht hat er sie als Wählerin gewonnen. Schmeckt Ihnen der Kaffee nicht?
Eine Stunde und dann?
Dann ist er rausgekommen, hat sich den Janker gerichtet und ist losmarschiert. Auf die Uhr hat er noch gesehen. Ja, hat er wohl noch was Wichtiges vor. Natürlich, ja, sicher. Richtung Isar ist er gegangen.
Und Sie?
Ich saß im Auto und kam mir vor wie eine Verbrecherin. Spioniere meinem eigenen Mann hinterher. Ja, ich wollte mich scheiden lassen, ja. Ich wollte, dass das alles ein Ende hat, aber nicht so.
Um Gottes Willen, niemals würde er sowas tun. Georgi ist ein gläubiger Mensch. durch und durch.
Er ist gewalttätig.
Ja, aber er bringt doch niemanden um, ich bitte Sie.
Er wurde mehrmals festgenommen und er ging auf den Strich.
Ganz vorsichtig, Kommissar Kalk. Beleidigen Sie nicht einen Menschen, der in tiefem Schmerz lebt, der seine Familie durch ein schreckliches Unglück verloren hat und der unter allergrößter Anstrengung versucht, ins Leben zurückzukehren, in einen einigermaßen friedvollen Alltag. Dieser junge Mann ist ein Gekreuzigter, ein Mensch, der nichts als Zuwendung, Fürsorge und Trost nötig hat. Jeden Tag, in jeder Nacht. Hören Sie auf, Georgi als Verbrecher hinzustellen und zu verurteilen. Ohne jeden Beweis, ohne jede Begründung.
Er hat mich niedergeschlagen und ist auf der Flucht, Herr Pfarrer.
Ja, weil Sie unerlaubt in mein Haus eingedrungen sind und diesen jungen Mann erschreckt und bedroht haben. Sie sind der Täter, nicht er.
Danke, Kollege. Noch keine Hinweise auf den geflüchteten Georgi Petrov.
Wieso sind am Samstag immer nur Anfänger oder Leute ohne Führerschein unterwegs? Hallo, rechts ist auch noch eine Spur.
Und es fängt wieder an zu regnen. Oh. Sag mal, was hältst du von Anjas Nachricht auf der Mailbox über die anonyme Anruferin?
Na, wir reden erstmal mit Bechtold. Weißt du, wenn es stimmt, dass die anonyme Frau dabei war, als Bechtolds Ex-Frau mit Roberts telefoniert hat, dann muss Bechtold sie kennen. Aber zuerst Irina Sandow.
Schon bitter für die Ehefrau. Sie ist wild entschlossen, ihren Mann zur Rede zu stellen, sogar sich scheiden zu lassen. Er ignoriert sie wie seit langem, macht ungeniert einen Termin bei einer Prostituierten im Sperrgebiet aus, fährt hin und seine Frau beobachtet ihn dabei. Wartet eine Stunde lang, sieht, wie er entspannt wieder rauskommt und lässt ihn ziehen. Stellt ihn nicht zur Rede, sondern versinkt in Selbstvorwürfen.
Ja, sie liebt ihn halt immer noch. Oder was sie ihm für Liebe hält.
Ja, aber hätte sie ihn angesprochen, ihn gezwungen, Rede und Antwort zu stehen? Er würde womöglich noch leben.
Ja, womöglich. Also jedenfalls hatte er noch einen zweiten Termin an dem Abend. Aber mit wem, das wissen wir immer noch nicht, leider. Penn doch nicht ein und fahr endlich! Wo wirst du denn dein neues Bild aufhängen?
In die Küche. Das bringt dann jeden Morgen Licht in meine Stimmung.
Na, gelb genug ist es. Wie viel hast du Elias für sein Gemälde bezahlt?
Och, er wollte 5 Euro, aber ich habe ihn auf 10 hochgehandelt.
Oh, da ist es wieder, das große Herz. Und du bist ein Idiot, hallo!
Hören's auf mit der Geschichte. Das habe ich doch mit Ihrem Kollegen schon geklärt. Ich besuche die Irina manchmal spontan, wir unterhalten uns, trinken ein Glaserl.
Schmusen ein bisschen.
Ja, Frau Otoki, schmusen ist, wie Sie vielleicht wissen, ganz verkehrt.
Ihre Freundin Irina hat uns erzählt, sie hätten sie am Mittwoch intensiv nach Gerhard Roberts ausgefragt. Wie er sich verhalten hat, was genau er von ihr gewollt habe, wann er gekommen ist, wann er gegangen ist, etc.
Ja, kann schon sein, dass mich das interessiert hat. Und alles schon mit Ihrem Kollegen geklärt.
Na, das wissen wir doch. Sie haben gesagt, Sie kümmern sich um Irina, weil sie nicht mehr die Jüngste und eine gute Freundin von Ihnen ist.
Eine sehr gute Freundin.
Ja, das ist alles. Da betreibt niemand illegal Prostitution.
Natürlich nicht. Ach, übrigens, Irina Sandow sitzt im Moment bei den Kollegen vom K14.
Bitte?
Ja, Sie kennen das Kommissariat. Menschenhandel, Prostitution, Zuhälterei.
Moment einmal. Ihr Kollege hat mir versprochen, alles bleibt unter uns, wenn ich korrekt aussage, was ich über Roberts weiß. Ja? Und das habe ich gemacht. Korrekt.
Unser Kollege hat Ihnen gar nichts versprochen. Die Wohnung von Frau Sandow ist versiegelt.
Spinnst du?
Mir wird vieles klar, Herr Graf. Ihr Freund, der Stadtrat für Sauberkeit und Ordnung, hat nichts gegen Ihre illegalen Nebengeschäfte unternommen, weil er selbst davon profitiert hat. Er war ein Freier von Irina Sandow und Sie haben ihm kein Hausverbot hier in der Lucy-Bar erteilt.
Obwohl Robert sich lausig benommen hat.
Ja klar, dafür hat er gegenüber seinen Freunden bei der Polizei die Wohnung in der Urbanstraße gedeckt. Bravo, Herr Graf.
Irina hat erzählt, Herr Roberts hatte noch eine Verabredung am Mittwochabend, korrekt?
Weiß ich doch nicht. Frank, seine Sekretärin, ich war zu Besuch bei Irina. Mit dem Mord an Roberts habe ich nichts zu schaffen. Zum letzten Mal.
Das heißt, Frau Sandow hat im Moment keine Unterstützung von Ihnen zu erwarten.
Wir schlafen manchmal miteinander, ja? Das ist alles. Mhm. Und das ist privat. Was sie sonst macht, weiß ich nicht.
Ach, was für ein schmieriger, feiger Kerl.
Ja, schmierig ist nicht strafbar, leider.
Nein, aber Lügen und Behinderung von Ermittlungsarbeit schon.
Theoretisch, ja. Okay, Er war in der Nähe des Tatorts, aber mehr können wir nicht beweisen.
Aber Linda Roberts hat sie nicht gesehen.
Nein, die war auf ganz andere Dinge fixiert. Frag nur mal nach, ob sie den Jungen inzwischen erwischt haben. Zu wem hat der noch Vertrauen, außer zu Pfarrer Seitz?
Wo versteckt sich Ihr Freund Georgi, Herr Pfarrer?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich lasse Sie festnehmen wegen offensichtlicher Behinderung unserer Ermittlungen.
Das wagen Sie nicht.
Wo hat sich Georgi Petrov versteckt?
Herr Ewald? Marco Ewald?
Ja?
Hält sich ein Jugendlicher mit dem Namen Georgi Petrov bei Ihnen auf?
Fuck!
Hey! Ganz ruhig bleiben! Ja.
Lass mich los!
Mann!
Ja. Ruhig Sie tun mir weh, Mann!
Ruhig bleiben, dann passiert dir nichts.
Louis Zimmer.
Ich muss mit den beiden Frauen von der Polizei reden. Da brauchen wir Ruhe, weißt du?
Bitte, Louis. Sein Zimmer ist so klein. Die ganze Wohnung ist eher übersichtlich. Mehr geht halt im Moment nicht.
Schwierige Geschäfte?
Naja, die Leute sparen als erstes beim Catering. Wenn das Geld locker sitzt, geben sie Unsummen für ein schönes Buffet aus. Wenn es eng wird, finanziell, dann gibt's Getränke aus dem Supermarkt und selbstgemachte Schnittchen.
Mhm. Herr Bechtold, Sie kannten Gerhard Roberts sehr gut. Sie beide, haben wir erfahren, verband eine wirklich enge Freundschaft.
Naja.
Stimmt das so?
Freundschaft. Er mochte mich. Er hat mir gelegentlich private Dinge erzählt, obwohl er sonst eher zurückhaltend war, was sein Privatleben angeht.
Naja, man kennt seine Vorlieben und so ein eingeschworenes Fußballteam tauscht sich untereinander doch aus. Gerade wenn es um Privates geht, Frauengeschichten.
Es kommt vor, freilich.
In jüngster Zeit hatten Sie auffallend engen Kontakt zu Roberts.
Wer sagt das denn?
Seine Frau Linda hatte den Eindruck.
Die Linda? Naja, wir haben über dies und das gesprochen. Nichts Besonderes.
Herr Bechtold, wir klären einen Mord auf. An einem Vertrauten von Ihnen. Also erzählen Sie uns bitte kein Zeug.
Ich erzähle Ihnen doch kein Zeug.
Doch, über nichts Besonderes gesprochen ist eindeutig Zeug. Vage. Okay?
Seine Frau wollte sich scheiden lassen. Er wollte das nicht. Er geht in gewisse Bars, hat ein schlechtes Gewissen, kann aber nicht anders. Ja, Sie haben recht. Das ist Zeug. Zeug, das einen Mann wie Roberts umgetrieben hat.
Gut. Und haben Sie ihm auch Dinge anvertraut? Also Sachen, die Sie umtreiben, Herr Bechtold?
Mich?
Ja, was treibt Sie um, Herr Bechtold? Worüber haben Sie mit Roberts zuletzt gesprochen?
Das weiß ich nicht mehr im Einzelnen.
Womöglich über Ihre Ex-Frau?
Über Viola? Wieso sollten wir über Viola gesprochen haben?
Vielleicht, weil sie ein Verhältnis mit Roberts hatte.
Was? Aber das ist doch Bullshit.
Sicher?
Viola und ich, wir sind zwar getrennt, geschieden, aber wir reden miteinander. Wir telefonieren regelmäßig. Ich weiß, dass Viola im Moment keine Beziehung hat. Schon länger nicht mehr. Leider.
Wie gut kennen sich eigentlich Ihre Ex-Frau und Anne Jeremies?
Hi zusammen, ich bin da.
Anne.
Oh, du hast Besuch.
Hallo, Frau Jeremies.
Wir haben uns schon mal gesehen. Gestern in der Galerie. Ja, genau.
Ja, richtig. Es geht immer noch um den Mord an Gerhard Roberts.
Ach so, klar.
Setzen Sie sich doch bitte einen Moment.
Alles okay mit Louis?
Ja. Er nervt ein bisschen mit seinem Auto. Er hat so schlechte Laune. War irgendwas gestern?
Nein, wir haben Federball gespielt, wie ich dir gesagt habe. Alles bestens.
Ja.
Frau Jeremies, in der Galerie haben Sie gesagt, Sie kannten Herrn Roberts flüchtig. Was heißt das genau?
Wie gesagt, ich hab mal beim Fußball an der Isar zugeschaut. Dann haben wir ihn in einem Lokal getroffen. Micha und ich, stimmt's?
Ja.
Ist irgendwas, Herr Bechtold? Sie schauen so skeptisch. Möchten Sie dazu was anmerken?
Nein, es stimmt alles, was Anne sagt.
Wussten Sie, dass Viola Bechtold ein Verhältnis mit ihm hatte, Frau Jeremies?
Was? Das ist doch Unfug.
Ja.
Bitte?
Micha, ich habe ein Telefongespräch zwischen den beiden mitbekommen.
Wann denn? Wo denn?
Hier in der Wohnung. Du warst nicht da. Ich habe mit Louis Hausaufgaben gemacht. Sie hat im Flur telefoniert und ich war in der Küche und habe zufällig mitgehört. Sie hat seinen Namen genannt. Und sie war stinksauer auf ihn.
Denn sie war außer sich, kann man sagen.
Aber wieso hast du mir das nicht gesagt? Ach nein, das kann doch gar nicht sein.
Haben Sie Frau Bechtold darauf angesprochen?
Nein, natürlich nicht.
Ja, mich auch nicht.
Aber Sie haben anonym bei der Kripo angerufen und berichtet, was Sie gehört haben.
Bitte? Was hast du gemacht?
Ich musste das machen. Es tut mir leid, Micha.
Bist du komplett verrückt geworden? Du kannst doch nicht meine Frau bei der Polizei anschwärzen. Hast du sie nicht mehr alle?
Ich bin deine Frau, Micha. Und dein Freund ist umgebracht worden. Und ich versuche hier zu helfen.
Ach, was zu helfen? Das ist doch keine Hilfe, Anne. Das ist doch...
Herr Bechtold, beruhigen Sie sich
ja.
Bitte. Frau Jeremis, haben Sie einen konkreten Verdacht? Hat Viola Bechtold in dem Telefonat Andeutungen gemacht, dass sie Roberts was antun will, dass die beiden sich treffen wollen? Irgendetwas in der Art?
Ja, sie hat ihm gedroht, wenn er sie noch mal so schäbig behandelt, würde er mit Konsequenzen rechnen müssen.
Was für Konsequenzen?
Das weiß ich nicht.
Frau Jeremis, Sie müssen Ihre Aussage im Kommissariat wiederholen. Bitte.
Gut, wenn es sein muss.
Viola, das glaube ich einfach nicht.
Wir ließen sie allein, vorerst. Den Catering-Unternehmer Michael Bechtold, seine Verlobte Anne Jeremis und zwischen ihnen Schweigen, Wut und Fassungslosigkeit. Und ein Neunjähriger, der nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen angesichts der angespannten Situation zu Hause.
Was soll das, Anne? Wir haben die Polizei angelogen.
Wieso?
Wieso, Anne? Du hast mit Gerhard ein Verhältnis gehabt.
Aber vor deiner Zeit, lange vorbei.
Du und nicht Viola.
Bist du da sicher?
Mir wächst das hier alles über den Kopf.
Aber ich bin doch da, Micha. Ich pass schon auf, dass alles gut wird. Ich liebe dich. Und den kleinen Widerspenstigen ganz genauso.
Was? Wieso? Wieso ist Louis widerspenstig?
Nicht so laut. Er schläft.
Anne, Louis hat mir gesagt, du hättest ihm seinen Federballschläger weggenommen.
Er lügt.
Also, wieso sollte er mich anlügen? Was ist da gestern Nachmittag passiert, Anne?
Nicht so laut, bitte. Gar nichts ist passiert. Er hat verloren beim Spielen und war sauer. Du kennst ihn doch.
Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, ich kenne meinen eigenen Sohn nicht mehr.
Micha, alles ist gut. Du hast zu viel um die Ohren. Sorg dich nicht wegen Louis. Ich kümmere mich um ihn und um alles andere auch.
Ja, das tust du. Anne, sollten wir den Kommissarinnen nicht doch sagen, dass du auch mal was mit Gerhard gehabt hast? Was ist, wenn die das rausfinden?
Aber was soll sein, alte Kamellen?
Wieso hast du behauptet, Viola hätte was mit Gerhard gehabt? Warum hast du das gemacht?
Wieso greifst du mich an? Ich habe nichts gemacht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Und dafür willst du mich bestrafen?
Ich bestraf dich doch nicht. Hör auf, den Spieß rumzudrehen.
Dein Freund ist tot und ich habe dir helfen wollen.
Wobei denn? Wieso glaubst du, du musst mir ständig helfen? Und was soll das heißen, mein Freund? Deiner etwa nicht?
Niemals hätte ich mich auf diesen Mann einlassen dürfen. Ich habe dir nicht davon erzählt, weil ich mich geschämt habe. So geschämt.
Aber er hat mir davon erzählt, verdammt nochmal.
Aber das war doch klar, dass er das tut. Er wollte sehen, wie du reagierst, wie du leidest.
Was, wie ich?
Gerhard Roberts war einer, der hat die Menschen erst an sich gezogen und wenn er genug von ihnen hatte, hat er sie weggestoßen, weg von sich. Er wollte, dass du vor ihm auf dem Boden liegst und wimmerst und...
Ich?
Nein, du doch nicht, Schatz. Mit dir hat er nur gespielt. Ich spreche allgemein.
Er hat nicht mit mir gespielt.
Erinner dich, wie er mit diesem Pfarrer umgesprungen ist.
Mit Stefan? Mit Stefan Seitz?
Ja, er hat dem Pfarrer nicht einfach angezeigt. Nein, das wäre ja zu schnell gegangen. Roberts hätte den Mann beruflich vernichten können. Nein, Pfarrer Seitz sollte bluten. Tag für Tag. Er soll sich selbst richten, der Pfarrer. So einer war der Herr Stadtrat, dein Spezi, ein Seelenzerquetscher. Aber Micha, der Pfarrer, der hat sich das nicht einfach gefallen lassen. Nein.
Was willst du denn damit sagen?
Ist ja gar nichts, damit du nicht wieder was Falsches von mir denkst. Hör, Micha, die Wahrheit muss raus. Sonst erstickt man nämlich dran. Das ist so, Schatz. Du, magst du mich nicht mal in den Arm nehmen? Mir ist so kalt.
My love, she speaks like silence. Without ideals of violence, she doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire.
Liebe minus null von Friedrich Arni. Zweiter Teil. Jakob Frank, Martin Pfeifel, Farisa Nasri, Franziska Schlattner, Anja Sandkorn, Katja Bökle, Dennis Kalk, Nicola Mastroberardino, Jennifer Odoki, Nancy Mensa-Ofey, Anne Jeremies, Hanna Scheibe, Michael Bechtold, Thomas Leubel, sowie Thomas Birnstiel, Mira Huber, Liel Malka, Miriam Ohlmeier, Gerd Silberbauer, Xenia Thieling, Jakob Tögel, Ilja Weinkauf und Johann Winstel. Komposition: Karim Schalabi. Ton und Technik: Jan Piepenstock, Winfried Messmer, Daniela Röder, Regina Stärke. Regieassistenz: Jakob Roth, Pauline Seiberlich. Regie: Stefanie Ramp, Alex Schad. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion: Katharina Agathos.